Guten Abend miteinander. Herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst. Wir werden heute geistlich den nächsten Abschnitt miteinander anschauen. Ein Abschnitt, der mal wieder in allen vier Evangelien vorkommt. Wir kommen zum Abschnitt von Palmsonntag, wo Jesus Christus auf Jerusalem hineingelaufen ist. Und wir werden mit euch den Abschnitt anschauen. Und lesen würde ich mal anhand von Matthäus 21, 1 bis 10. Und wir werden nachher all die vier Abschnitte ein bisschen lang reinwurschteln, um zu schauen, dass wir alles zusammen irgendwie noch verwutschen können, was in diesen vier verschiedenen Evangelien drin ist. Das ist mega interessant von dem her. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sagte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn jemand das sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht: Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu mir, sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, den Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihn Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf dem Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte, schrie und sprach: Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei der kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach: Wer ist der? Das Volk aber sprach: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Der Abschnitt, ein bekannter Abschnitt, der immer wieder vorkommt, gerade im Vorfeld von der Osterzeit-Geschichte, wo Jesus triumphal in Jerusalem einzieht. Und wir möchten mit euch hier ein paar Sachen gerne ein bisschen genauer anschauen. Bevor wir zu Matthäus 1 gekommen, ist noch eine interessante Bibelstelle im Lukas 19,28. Heißt es: Und als er das gesagt hatte, wegen der Geschichte, die wir vorher angeschaut haben, was ist das gewesen, schon einmal? Wegen dem Pfund. Schaut doch erinnern, vielleicht, Pfund. He? Und als er das gesagt hatte, ging er voran und zog hinauf nach Jerusalem. Und dann kommt genau der Abschnitt. Und jetzt mal schauen. He?
Genau, also Jesus ist auf dem Weg von Jericho Richtung Jerusalem, irgendwie an der Ostseite vom Ölberg vorbei. Schurz könnte uns ja, hocken Sie, nächste Woche ein Foto machen, weil ich ja keine Ahnung, wie es aussieht. Ja, aber stellen wir das so, haben wir so bildlich vorgestellt, aber vielleicht stimmt es nicht. Machst du uns bitte ein Foto? Lauf die Strasse dort rauf Richtung Jerusalem und er schickt zwei Jünger voraus, dass sie den Esel holen. Es ist noch interessant, dass es Esel ist. Die Könige reiten meistens auf Rösser und nicht auf Esel. Ich habe sehr gerne Esel, aber Esel ist ganz klar ein tieferes Tier als ein Ross. Aber Jesus kommt den Esel über. Oder hat den Esel wollen. Hat auch einfach vorausgesagt, dass sie den Esel holen sollen. Es hat mich auch sehr beeindruckt. Zeigt einfach, dass er der allwissende Gott ist. Mit einer Autorität, die niemand anderes hat. Hat alles vorausgesagt, also so ist es passiert. Die Jünger haben den Esel gebracht. Und der Tag war der Sonntag, der letzte Sonntag vor der Kreuzigung. Wir kommen immer näher. Wir sind noch Wochen davon entfernt.
Oder ja, nicht also nur die Bibel, hä? Ja.
Genau. Das geschah aber, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht. Im Zacharia 9,9 heißt: Du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Ich merke schon, Jesus hat kein Geheimnis mehr gemacht darüber, wer das er ist. Die Pharisäer haben die Zacharias-Stelle gekannt. Und spätestens jetzt hätten sie es schicken sollen. Er hat genau das gemacht, was vorhergesagt worden ist vom Messias.
Genau. Es ist auch interessant, ich habe mir die Frage gestellt, die habe ich mir schon manchmal gestellt, ja, hätte Jesus den Esel gestohlen? Ah, das ist eine spezielle Situation, oder? Er sagt einfach, hört, geht ins Dorf, bindet den Esel, ist viel los und bringt es zu mir. Und wenn sie sagen, was machen sie da? Dann sagt er, der Meister braucht ihn. Und es ist genau so, in zwei Evangelien ist die Stelle beschrieben, wie wirklich die sagen, ja, was macht ihr da? Und dann sagt er, der Herr braucht sie. Und da ließen sie sie gewähren. Zwei interessante mögliche Interpretationen, die ich gelesen habe. Die eine, die habe ich mir selber überlegt, die jetzt bestätigt. Der hat einfach so viel Autorität gehabt, was heisst, die Meister braucht sie, der Rabbi braucht sie. Dass sie sagt, okay, ja, wenn sie den Rabbi braucht, dann geht es. Plus, wo sind wir? Bethphage, nähe von Bethanien. Dort war er manchmal. Wer wohnt dort schon noch immer? Maria, Martha und der Lazarus. Das heisst, er ist sicher manchmal dort, oder schon nicht lange her, als er Lazarus von den Toten verweckt hat. Und das kleine, ich bin jetzt das Buch am Lesen, mega interessant. Matthias hat mir es empfohlen. Für die, die wirklich interessiert sind, ein sehr interessiert sind in der Geschichte. Mega spannend. Eusebius von Caesarea schreibt ganz Haufen interessantes Zeug, was sonst auch noch war in dieser Zeit, neben dem, was in der Bibel steht. Und dort sind so andere auch Diskussionen drin, die in der Bibel nicht drin sind, wo Jesus gehabt hat oder Briefverkehr geschrieben hat. Und ich kann mir extrem gut vorstellen, dass es tatsächlich so war, dass Jesus durchgeführt hat. Weißt du was? Es wird Zeit kommen, schon gleich, wo ich den Jesus brauche. Oder schon bereits vorbereitet hat, wo er immer wieder durch war. Das heisst, es war alles geplant und parat von ihm her. Und so konnte er den Esel einfach holen und die Jünger haben es gemacht und haben entsprechend nachher das auch können umsetzen. Und es ist auch interessant, ich bringe das jetzt absichtlich. Im Johannes 12, 15 heisst es, fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe. Fürchte dich nicht. Und ich glaube, dass das relativ entscheidend war, schon für die Jünger, weil sie gegangen sind, sie sich nicht gefürchtet haben, wenn sie dorthin kommen. Weil sie natürlich, wenn sie kommen und irgendwo in Angst und Schrecken das machen, dann sieht man das an. Und dann kommt die Jünger, die wird die Frage grösser. Also, sie sind mit Überzeugung dahergegangen und haben dann tatsächlich den Esel einfach mitnehmen können. Und mit dem Esel sind sie nachher zu Jesus gegangen. Schlussendlich. Genau.
In Matthäus 21, 6 heißt, die Jünger gingen hin und taten, was ihnen Jesus befohlen hatte. Ich merke gleich, so viel Beziehung haben sie mit dem Jesus, dass sie da gemacht haben, was er gesagt hat. Eigentlich immerhin. Weil, ja, es ist ja dann schnell anders gekommen.
Genau.
Und sie führten das Füllen zu Jesus und legten ihre Kleider darauf und er setzte sich darauf. Ich merke, das ist ein absolut historischer Moment. Es geht etwas, eine Prophezeiung in Erfüllung und Menschen checken es nicht. Und manchmal frage ich mich schon, ich bin ja gewiss gar nicht besser, manchmal frage ich mich schon, was passiert heute? Und ich check's überhaupt nicht. Weil wir wie einfach nicht erkennen, was es heisst. Und ich glaube, Jesus hat einfach die Handlung, mir hat irgendwie, als ich die Geschichte las, habe ich gedacht, das ist jetzt ein bisschen reingedrückt, das Ganze. Er stirbt jetzt, die Leute werden sich alle gegenwenden und gleich reitet er jetzt auf das Jerusalem rein mit dem Esel und alle rufen Hosianna. Aber ich habe gedacht, Jesus macht das, dass niemand ihn später beschuldigen kann, dass er sich nicht unmissverständlich ausgedrückt hat, dass er der Messias ist. Nach dem kann niemand mehr sagen, der die Tora kennt, die haben es nicht gecheckt. Jetzt müsste etwas passieren. Und ja, Jerusalem wird ja später sehr beschuldigt, dass sie den Messias umgebracht haben. Und die gibt er wie dem Jerusalem wirklich das Zeichen, dass sie alle könnten verstehen. Und gleich tun sie nicht. Im 7-8 und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf und er setzte sich darauf, aber eine sehr große Menge bereitete ihre Kleider auf den Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Es ist gleich jetzt wirklich etwas passiert in dem Jerusalem. Sie sind wirklich plötzlich für Jesus gewesen. Sie haben wie einen Teppich gemacht mit Kleidern und Zweigen. Und er ist dort reingeritten. Das Volk hat gejubelt. Und wenigstens für einen Augenblick, wo Jesus hier auf dieser Erde war, wird er gefeiert, das König. Wenigstens einen Augenblick. Ist etwas passiert, er ist plötzlich der König. Das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte, schrie und sprach: Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Hosianna bedeutet, rette uns, hilf uns. Und das Zitat kommt aus dem Psalm 118, was heißt: O Herr, hilf, o Herr, lass wohl gelingen, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch vom Hause des Herrn. Rett uns jetzt. Ja, ich glaube einfach, die Leute waren falsch eingefädelt. Sie haben immer noch gemeint, Jesus rettet sie vor den Römern. Und ich merke, ich habe das so nachvollziehen. Sie waren unterdrückt von den Römern. Also muss der Sohn Davids kommen und die Unterdrückung wegheben. Und sie haben gesungen und gemacht und der Messias ist gekommen. Und gleich haben sie wie von verschiedenen Sachen geredet.
Ja, ich denke, das ist ein ganz wichtiges Element, das wir in mehreren Wochen wieder werden antreffen, wenn es um Kreuzigung geht. Aber das Volk Israel hat einen Retter gesucht und hat gerufen, rett uns. Und Jesus ist gekommen, um sie zu retten. Aber die Vorstellung von der Rettung von innen war ganz etwas anderes. Und dort stelle ich mir dann manchmal auch die Frage, was für eine Vorstellung habe ich, wie ich gerettet werde aus einer Situation? Meistens haben wir relativ konkrete Vorstellungen, was jetzt passieren soll, dass es gut kommt. Dass jetzt alles kehrt und alles genau richtig funktioniert und ich wieder zurück in den guten Zustand komme, wo ich vorher schon war. Das hat das Volk genau gleich gehabt. Wir sind, ich glaube, gar nicht viel anders als das Volk. Wir haben irgendwelche Königsvorstellungen, wie unser Retter Jesus Christus für uns das könnte bewerkstelligen und sollte machen. Aber er macht es ganz anders. Und ich habe einen interessanten Kommentar gefunden, in einem von diesen Kommentaren, die ich jetzt vorbereite, wo gesagt hat, wie tief ist deine Verehrung und Verherrlichung Jesu Christi wirklich? Mit dem Gedanken dazu, wie schnell ist er nicht mehr die Retter und die Erlöser und die Messias und der Herr von allen Herren, wenn es nicht so macht, wie du dir das vorstellst. Und das habe ich einen mega spannenden Kommentar gefunden. Und wir wissen es ja, und wir können das vorwegnehmen, das ist kein Spoiler, wir wissen ja, das Volk, das hier gesagt hat, Hosianna, hat gesagt, kreuzige ihn. 5 Tage später. Der Zeit, hä? Wenn das dann nachher, wenn wir das ausführlich noch ein bisschen anschauen. Aber so schnell geht es, dass wenn wir in unserer Vorstellung nicht bestätigt werden, über wie unser verherrlicht Jesus Christus uns retten soll. Und dann ist es so schnell gegangen. Meine Frage an dich und an mich, wie schnell geht es bei dir oder bei mir, dass Jesus Christus nicht mehr ganz der Retter ist, weil es jetzt gerade nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle? Und ich wage zu behaupten, wir würden alle ganz fest verklüpfen, beziehungsweise verklüpfen manchmal schon ganz fest über uns selber, wir merken, wie schnell plötzlich der Retter nicht mehr unser Retter ist und wir irgendwo etwas ganz anderes vor Augen haben, anstatt dass der Herr unser Retter ist und uns an dem festhalten und denken, er weiss besser, wie es geht als ich. Das kippt wahnsinnig schnell. Und da war mal wirklich High Life äußerlich über Jesus Christus als Retter und König. Aber eben, die Vorstellungen waren, glaube ich, nicht ganz so, gewesen, wie sich das die Leute gewünscht und gehofft haben.
Sie haben gerufen, gelobt sei, der da kommt, der König in dem Namen des Herrn, Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Ja. Frieden im Himmel haben sie gerufen, aber in ihren Köpfen haben sie Frieden auf Erden wollen. Ich merke, wie der Herr einfach mit diesen Menschen seinen Plan durchgeführt hat. Und in ihren Köpfen ist anders abgegangen. Er hat nicht Frieden auf der Erde wollen. Und sie haben auch nicht Frieden auf der Erde gerufen, sondern Frieden sei im Himmel. Und der Frieden im Himmel kommt auch. Und dass Jesus wirklich für sie stellvertretend am Kreuz wird sterben und zur Rechten Gottes sitzen wird. Ich weiss wirklich nicht, wie Menge, die da war, den Plan vor Augen hatte. Ja, ich glaube einfach, die meisten in dieser Menge haben nicht gewusst, was hier passiert. Und nachher heisst es im 10 und 11, und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach, wer ist der? Das Volk aber sprach, das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Auch hier wieder, es ist eine Verwirrung passiert. Man fragt, wer ist das, wer ist das? Und dann kommt die Antwort, er ist der Prophet von Nazareth. Aber eigentlich war er der Messias. Der Messias, den sie auf ihn gewartet haben. Auch hier wieder, nur teilweise haben sie verstanden. Und eben in weniger als einer Woche, Lukas 23, 21, heisst, sie riefen aber Kreuzige, Kreuzige ihn. Es zeigt mir auch, wie wankelmütig wir Menschen können sein. Hosianna, Hosianna, 5 Tage später kreuzige ihn. Vielleicht schon nicht ganz die gleichen Leute, aber ich traue zu behaupten, es hat der gehabt, die beide mal gerufen haben.
Ja, aufgrund von der falschen Vorstellung im Ganzen innen, oder?
Genau, Jesus hat einfach die Erwartungen nicht erfüllt. Und ich glaube, dort hat wie Jesus einen Aufstand machen können. Die Leute wären ihm nachher gefolgt. Jesus hätte andere Pläne haben, er hätte einen politischen oder einen militärischen Sieg hier machen können, wenn es ihn interessiert hat. Sein Ziel war aber ein anderer. Weder politisch noch militärisch hat er gewollt, aber er hat einen Sieg gewollt. Und das ist der Sieg über die Sünde. Und diesen Plan hat er verfolgt. Im 1. Timotheus 1, 15 heißt, das ist gewisslich wahr und ein teuer wertes Wort. Christus Jesus ist in die Welt gekommen, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Jesus hat das als Ziel gehabt. Und Jesus hat sich nicht von dem Ziel aufhalten. Kein Erfolg hat ihn davon gehindert. Und kein Misserfolg hat ihn davon gehindert. Er ist einfach geradeaus an das Kreuz gelaufen. Wäre Jesus um die äußere Freiheit gegangen, hätte er die Römer aus dem Land treiben können. Wäre es um eine äußere Gesundheit gegangen, er hat gerade nachher noch einmal recht viele Leute geheilt, hätte er irgendein Gesundheitskonzept aufstellen können. Aber es ist ihm um die innere Gebundenheit und um die innere Krankheit gegangen. Und im Lukas nachher heißt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt zu verkünden, das Evangelium den Armen zu predigen, den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich und aller Augen in der Synagoge sahen auf ihn und er fing an, zu ihnen zu reden. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Lukas 4. Ziemlich viel vorher passiert.
Ja. Ich werde noch so, bevor wir irgendwie so das Ganze abschließen, noch ein paar so interessante Nebenschauplätze, die kommentiert sind, mit noch ein bisschen anschauen, was das alles ausgelöst hat. Der eine hat es mir schon betont, dass die ganze Stadt ist erregt worden von dem her. Und ich habe gefragt, wer es ist. Teilweise die richtige Antwort. Es gibt einen anderen interessanten Abschnitt im Lukas 19, 39, eine Parallelstelle von dem her. Und dort heißt es, und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm, Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Sie wollten, dass Jesus seine Jünger zum Schweigen bringt, weil sie irgendwo ein bisschen echt Stress haben mit der Situation. Und dann der nächste Vers ist eine mega spannende Antwort von Jesus, und dann möchte ich noch ein bisschen arbeiten mit euch. Er antwortete, sprach, ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Lukas 19,40. Und wenn es um das geht, dann ist heute einfacher, Jesus Christus zu glauben als früher. Die Steine schreien heute. Und zwar ganz, ganz viel. Wie manche archäologische Entdeckung haben wir gemacht über die letzten 100 Jahre, wo genau belegen, dass das, was in der Bibel steht, genau so war. Das haben sie damals nicht gehabt. Dann ist der noch nicht geschrauben. Heute schreien sie. Zum Teil mega laut. Mega laut. Und man sieht, dass die Sachen stimmen. Und genau das, was Jesus gesagt hat, ist auch passiert. Man hat zwar die Enten zum Schweigen gebracht, aber sie stehen einfach schreien. Wenn man das geht, nachforschen heute, dann ist man erstaunt und vielleicht sogar schockiert, über wie viel Wahrheit schlussendlich jetzt bestätigt wird, wo dann im Wort Gottes genauso drin steht. Auf gut Deutsch, Jesus hat denen gerade von Anfang an schon damals gesagt, was wird passieren. Und hat natürlich die Pharisäer nicht als die lassen, die ihm sagen, was gilt. Sowieso schon gar nicht. Ein anderer interessanter Abschnitt, den ich spannend finde, ist in Johannes 12, 16 bis 18, wo beschrieben wird, wie es den Jüngern geht. Und ich finde das jetzt wichtig, dass wir uns dort ein bisschen, ich glaube jetzt mal ganz fest, dass dort etwas ist, wo wir das ganz fest damit identifizieren können, auch in heutiger Zeit. Dort heisst es, der mit dem Eselsfüll in Zacharia 9,9. Das heißt, das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so an ihm getan hatte. Eine Situation, die immer wieder passiert. Seine Jünger haben es noch nicht verstanden. Erst mit einer weiteren Offenbarung durch das Wirken vom Geist Gottes haben sie angefangen begreifen, um was es wirklich geht. Mir ist das schon manchmal so gegangen in meinem Leben. Sachen gehört am Anfang, hä? Und mit der Zeit und der Offenbarung vom Geist Gottes hat es gemacht, aha! Und genau so ist die Jünger gegangen. Und es ist interessant, der Johannes und der Lukas schreiben das noch ab und zu über Situationen, dass die Jünger das ihre Situation nicht verstanden haben, aber nachher mit weiterer Offenbarung retrospektiv hat alles einfach Sinn machen. Stimmt, damals weisst du noch, hat sicher der eine zum anderen gesagt, machst du dich noch erinnern, das ist Jesus auf dem Esel geritten. Und jetzt, wo wir den Geist Gottes wirklich haben, wo der Geist Gottes ausgegossen wurde am Pfingsten, verstehen wir genau, wie Zacharias steht das. Und schau, der hat genau überlegt, dass das ist genial. Unser Herr hat genau das gemacht, was prophezeit war vorher 450 Jahre früher. Mega cool. Und so ist es immer wieder gegangen. Plötzlich haben sie gesehen, was Sache ist, weil der Geist Gottes offenbart hat. Und da sehen wir auch, die Jünger sind hier immer noch, 5 Tage bevor Jesus stirbt, im geistlichen Training. Sie sind immer noch in der Ausbildung. Sie haben noch nicht verstanden, zu dem Zeitpunkt, was wirklich die Tragweite vom Wirken von ihrem Messias wird sein. 70 Tage später haben sie viel mehr gewusst. Das finde ich auch spannend. Und ich glaube, dort sind wir relativ viel als Menschen so unterwegs, dass wir in Situationen sagen, kommen wir nicht ganz draus, machen wir nicht ganz Sinn. Wart mal noch und lass der Herr zu dir reden. Und plötzlich geht es dir auf. Und du fährst einfach erkennen. Und bist überrascht. Und ich finde, das für mich so eine ermutigende Situation war. Hey, wir sind so unterwegs und gewisse machen, checken wir noch nicht. Und plötzlich fangen wir Sachen begreifen. Weil mir Offenbarung kommt, durch den Geist Gottes.
Ich habe mir so vorgestellt, in dieser Menge in der Zeit, Jerusalem, und dann frage ich dann nebenan, was denkst du, 500 Jahre später werden die Römer noch herrschen, oder wird es immer noch diesen Jesus-Anhänger geben? Was denkst du, was hätten die Leute gesagt? 100% darüber. Von dem Jesus wird niemand mehr reden. Ich habe dann auch schnell nachgeschaut, das Weströmische Reich ging im Jahr 476 nach Christus unter, als der letzte weströmische Kaiser Romulus Augustulus von dem germanischen Heerführer Odoaker gestürzt wurde. Ich weiss noch, irgendwie der erste Bit, es ist noch lustig, dass mir das noch geblieben ist. Mir ist nicht so viel geblieben vom Geschichtsunterricht, aber ich weiss noch, dass ich das gelernt habe, dass das Römische Reich untergegangen ist. Und in der Prüfung ist gekommen, was ist in dem Jahr 476 passiert. Und ich weiss heute noch, eine hat geschrieben, selbstverständlich kein Name sagen, sie hat, glaube ich, noch Verwandte hier drin, hat geschrieben, das ist irgendwie so der erste Bit, sie hat geschrieben, eine römische Insel ging unter. So viel haben die Römer wie noch gehabt. Auch ich jetzt, wenn du in Jerusalem bist, frag mal, wer hat noch Angst ab den Römer? Wer hat heute noch Angst ab den Römer? Es ist irgendwie einfach durch. Die Pizza sind noch geblieben, der Rest ist durch. Also, und so ist es manchmal in unserem Leben. Hey, so Sachen, die so gross erscheinen. Und wir unterdrückt werden von ihnen. Und wir denken, sie werden nie ein Ende nehmen. Kommen andere ein anderes Mass über im Reich Gottes inne. Schon nur 100 Jahre später hatte Jesus viel mehr Anhänger gehabt. Und 2000 Jahre später hat er mehr Nachfolger an mehr Orten auf dieser Welt als je zuvor. Ein Reich baut sich auf. Dieses ist untergegangen, ist verschwunden. Niemand hat mehr Angst vor den Römern. Es ist wirklich einfach kein Thema mehr. Und so sind manchmal Reich Gottes Sachen. Manchmal sind sie so klein und leise in unserem Leben drin. Aber sind historische Momente in unserem Leben. Ob wir uns auf das Reich Gottes stellen oder ob wir uns beklagen, weil die Römer uns unterdrücken. Und wir denen den Glauben geben, denken, das Römerreich wird nie und das wird sich nie aufheben in ihrem Leben. Ich werde immer unter dieser Herrschaft leiden, was auch immer.
Der Trump kommt schon wieder. Die haben Freude daran, auch weniger. Der Herr hat einen Plan. Das ist das, was ich weiss.
Genau, habe ich jetzt Angst oder sage ich einfach, hey, das Reich Gottes. Ich will auf das Reich Gottes setzen und ich will das Reich Gottes erleben. Und will mich dort einordnen. Und manchmal müssen wir einfach ein bisschen warten. Eine Woche. Und du hast viel, viel mehr gewusst schon. Aber du hast es dann anzweifeln, du kannst es eine Woche später anzweifeln, du kannst es 10 Jahre anzweifeln. Als der Römer wirklich untergegangen ist, hat von dieser Menschenmenge leider niemand erlebt.
Gegenteil.
Aber es ist passiert. Und heute sind wir 2000 Jahre später. Und wir sind Jesus-Anhänger. Immer noch. Und auf so vielen Orten auf dieser Erde hat der Nachfolger wie nie zuvor. Es wächst langsam, kontinuierlich.
Ich wünsche mir einfach, dass wir Menschen sind, die dass Jesus Christus wirklich als der nehmen, der er ist und ihn verherrlichen und nicht aufhören mit dem. Auch wenn es nicht so ist, wie es tönt in unserem Leben, auch wenn mal etwas schief geht, dass wir merken, dass Jesus Christus sich nicht verändert und dass wir tatsächlich 2000 Jahre später so viel von diesen komischen Christen finden, die man damals hat versucht auszurotten. Das hat gar nicht funktioniert, im Gegenteil. Wir haben es immer wieder probiert. Es hat noch nie funktioniert. Es gibt immer mehr von denen. Immer mehr. Das Reich Gottes wird nie untergehen. Im Gegenteil. Das Reich Gottes wird immer grösser und immer stärker. Weil es einfach so ist, dass Jesus Christus als Sohn Gottes auf die Erde gekommen ist und hier absolute Geschichte geschrieben hat. Und ich wünsche mir, dass wir uns auf das wirklich stellen und an dem festhalten und merken, okay, an dem behalte ich fest. Das lasse ich mir jetzt einfach nicht nehmen. Auf das baue ich. Ob es jetzt gar nicht danach aussieht. Und dennoch stütze ich auf das ab. Und ich bin letzten 42,5 Jahre gut gefahren mit dem. Ich werde noch ein bisschen weitermachen. Und das wünsche ich mir für uns, dass wir das machen. und auf Jesus Christus setzen und nicht irgendetwas anderes. Und zwar der, wo er ist, der Sohn Gottes.
Ja, es hat sicher Mut gekostet, dort einfach zu sagen, du, vielleicht ist es ja gleich der Messias. Der, der es gespürt hat. Und ich merke, oh, ich wünsche mir so fest, geistliche Sachen können zu verstehen. Oder wenigstens zu merken, dass ich sie nicht verstehe. Und mich nicht einfach an Äußerlichkeiten aufhalten und einfach denken, da, was ich jetzt gerade sehe, ist alles. Sondern bin ich bereit, mich auf das Abenteuer Jesus einzulassen. Zu merken, es gibt zwei Dimensionen. Das eine ist, was ich anlängen kann und was ich jetzt gerade spüre und sehe. Aber da gibt es eine Gottesdimension. Lohne mich dort drauf ein. Und laufe den Weg mit Jesus. Und ich wünsche mir so fest, dass wir das alle erleben. In was noch alles möglich ist. Man hat noch nicht so viel erlebt, dass alles möglich ist im Reich Gottes. Da ist noch so viel mehr möglich. Und noch so viel besser, was wir erleben und sehen und spüren. Aber lassen wir uns auf das ein. Auf den Messias. Wo dann einfach zu reiten kommst auf den Messu. Nicht ja, so mittelspektakulär. Dann gerade. Aber lassen wir uns auf das ein und laufen wir in die Dimension, die Jesus für uns bereit hat.
Amen.